Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis. Mein Name ist Maike Klapdor und heute machen wir was ganz Außergewöhnliches, denn wir reden genau über eine Kennziffer. Ja, und was könnte es da für einen besseren Gast geben als den lieben Dr. Alexander Goos? Oralchirurg, erfahrener, tatsächlich mit MBA-Abschluss, also Master of Business Administration und Mitglied der Geschäftsleitung bei Denta One. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Vielen Dank für die Einladung, Maike.
So, und wenn ich jetzt hier so denke, Oralchirurg und MBA-Abschluss und Mitglied der Geschäftsleitung Denta One, also würden wir natürlich gerne erstmal so hören, was sind denn so deine Aufgaben oder was ist sowieso noch zu deiner Person zu wissen?
Ja, ich habe bei Denta One im Prinzip zwei Aufgaben. Zum einen bin ich an zwei Tagen in der Woche noch am Patienten tätig als Oralchirurg. Und die restlichen drei Tage verbringe ich damit, strategische und finanzielle Entscheidungen mitgestalten und mittreffen zu dürfen.
Ja, da können wir wahrscheinlich alleine schon 4 Stunden Podcast drüber machen. Wir bleiben jetzt heute diszipliniert. Und ja, es war deine Idee tatsächlich, dass wir uns über eine Kennziffer unterhalten, die ja dann in der ganzen Steuerung bei euch offensichtlich auch eine zentrale Rolle spielt, ja?
Genau, richtig. Ich denke nicht nur bei uns, sondern wenn man sich auf eine Kennziffer einigen müsste, dann wäre das aus meiner Sicht der Honorarstundensatz, weil der elementar für den zumindest mal wirtschaftlichen Erfolg der Praxis ist.
Warum ist das so?
Im Prinzip besteht der Erfolg ja aus zwei Dingen. Wie kriege ich die PS auf die Straße? Das ist einmal die Schlagkraft und die Schlagzahl. Also wie viel Umsatz mache ich pro Stunde an zahnärztlichem Honorar? Und die zweite Zahl, die damit reinspielt, ist, wie oft kann ich diese Stunden anbieten?
Das ist im Grunde ja die alte Formel, Honorarstundensatz mal Anzahl Behandlungsstunden ergibt dann das Honorar.
Genau.
Ja, wenn man dann nur das Monatshonorar sieht, womit ja teilweise tatsächlich Praxen gesteuert werden, das finde ich auch immer interessant, wo dann ja 25.000 Euro und 35.000 Euro, das ist ja interessant, grob hier, kann man in einer kleinen Praxis machen, in einer großen ist man damit verraten und verkauft. Behandlungsstunden sind dann das Zweite, aber jetzt mal so diese Effizienz ist dann tatsächlich der Honorarstundensatz.
Ja, und da kann man natürlich auch noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, weil nicht jeder Behandler den gleichen Honorarstundensatz erbringt oder auch erbringen kann. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Deswegen ist diese Kennzahl auch so interessant, weil sie auf den ersten Blick sehr, sehr einfach ist, auf den zweiten Blick dann doch deutlich komplexer sein kann.
Ja, und da sind so viele, viele Einflussfaktoren. Und da freue ich mich auch, dass wir uns wirklich darauf verständigt haben, da jetzt mal ins Detail zu gehen und das Ganze aufzuschlüsseln. Okay, also Priorität, warum wir die jetzt beide so gut finden. Ich kann das voll unterstützen, was du gerade sagst. Das ist die zentrale Effizienzkennzahl. Und wenn wir uns überlegen, wo liegt die Chance auch großer Praxen, um diesem riesigen Kostenapparat, den sie bewegen, tatsächlich auf der Einnahmen- und Leistungsseite was gegenüberzusetzen, was tatsächlich messbar ist, dann sind wir ganz automatisch bei Ressourcenausnutzung, bei all diesen Dingen und sind wir dann im Honorarstundensatz, der die Produktivität misst. Also wie viel Euro pro Behandlungsstunde. Und dann gibt es Varianzen. Willst du es kurz erklären, wie es bei euch gehandhabt wird?
Wir schauen im Prinzip, welcher Honorarstundensatz als Ziel für welchen Behandler Sinn macht. Bedeutet, jemand, der implantologisch tätig ist, hat sicherlich einen höheren Stundensatz als jemand, der sich hier rein mit der Kinderzahnmedizin beschäftigt. Hängt natürlich dann auch davon ab, ob da ein ITN-Konzept hintersteht oder nicht. Aber ganz grundsätzlich, allgemein kann man das, glaube ich, so formulieren. Andere Spezialisierungen, Endodontologen, haben dann auch einen anderen Honorarstundensatz als allgemeintätige Zahnärzte, sodass dieser direkte Vergleich, ich mache X Euro pro Stunde, du nur Y Euro pro Stunde, nicht unbedingt Sinn macht, sondern da macht es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht durchaus Sinn, das ein bisschen abgestufter zu betrachten. Zusätzlich kann man dann natürlich noch oder sollte man noch hinzuziehen, ob der jeweilige Behandler auf einem Zimmer unterwegs ist oder auf zwei Zimmern unterwegs ist, ob er eine Assistenz zur Verfügung hat oder zwei Assistenzen oder vielleicht sogar 3 Assistenzen.
Ja, gut. Der Honorarstundensatz kann ja auch Einsatz finden, so empfehlen wir es jetzt als Academy für Controlling-Konzepte, auch in der Prophylaxe-Abteilung. Arbeitet ihr auch sicherlich in der Prophylaxe mit Stundensätzen,
ja,
oder?
Ja.
Ist das ein völlig analoges System zu den Zahnärzten?
Es ist vergleichbar. Es ist nicht komplett austauschbar, weil wir in der Prophylaxe ja relativ feste Stundensätze haben. Das heißt, wir bei uns bei Denta One haben für die PZR im Prinzip immer einen Preis oder eine Preisrange, innerhalb dessen sich das Ganze abspielt. Das ist in der zahnärztlichen Behandlung ja ein bisschen anders. Da kann man schon über die Art der Behandlung und auch über die Art der angebotenen Zusatzleistung stärker steuern, als das in der Prophylaxe der Fall ist. Deswegen ist es nicht ganz austauschbar, aber es ist definitiv vergleichbar, ja.
Ja, die Einflussfaktoren sind nicht so zahlreich, ne, wie in der zahnärztlichen Behandlung, genau. Wir unterteilen dann auch immer nochmal natürlich zwischen dem DH-Stundensatz und dem ZMP-Stundensatz. Das werdet ihr demnächst auch alles genauso machen. Ja, für die unterschiedlichen Werte, da können wir nochmal gucken im Laufe des Podcasts, ob wir noch ein bisschen Orientierungsgrößen bieten mögen, was tatsächlich in den einzelnen Fachbereichen so möglich ist. Du warst gerade schon bei den Einflussfaktoren und da ist für mich so eine Sache super wichtig. Je größer die Praxis, desto größer der Anteil von Management, Führung, Steuerung, Verwaltung, Organisation auf den Stundensatz. Gehst du da so mit?
Da gehe ich grundsätzlich mit, ja.
Hast du auch diese Zwei-Zimmer oder Ein-Zimmer, ob eine Assistenz oder zwei. Es sind ja noch viel, viel mehr Einflussfaktoren tatsächlich, die auf den Honorarstundensatz einwirken. Also du hattest jetzt ja den Bereich, ne? Welchen Spezialisten oder Spezialistin hat man vor sich? Persönlichkeit spielt auch eine Rolle, oder?
Definitiv. Berufserfahrung spielt sicherlich auch ein Stück weit damit rein.
Auch die Art und Weise, also du hattest eben gesagt, das kam so nebenbei, Planstundensätze hattest du eingangs kurz erwähnt. Das Thema Planung ist ja auch essentiell dafür, ob Stundensätze erreicht, also sagen wir mal, ob dieser Möglichkeitsraum erreicht wird oder nicht. Oder wie schätzt du das ein? Also das Planungskonzept als solches.
Definitiv. Also ein klares Therapiekonzept zahlt darauf ein. Was für Therapien biete ich dann an? Wie kommuniziere ich die mit dem Patienten? Und dann natürlich die effiziente Terminplanung.
Wird das bei euch durch Coaching begleitet oder wie macht ihr das?
Wir haben kein direktes Coaching, dass jemand mit im Zimmer dabei ist. Das haben wir anfangs so gehandhabt, um einfach einen Überblick zu bekommen, wie läuft die Kommunikation da ab. Mittlerweile haben wir sogenannte ärztliche Leiter oder ärztliche Mentoren, die dann ins Einzelcoaching mit den entsprechenden Zahnärzten gehen. Die also anhand von Zahlen, das ist ein ganzes Zahlenset, was sie zur Verfügung gestellt bekommen, schauen, wo hat jemand Potenzial, wo kann man ansetzen, wo kann man Personen weiterentwickeln.
Ja, das Konzept, das würde ich gleich auch nochmal ganz gerne so ein bisschen genauer beleuchten. Das ist ja auch immer so eine zentrale Herausforderung, ne? Also für alle Beteiligten. Ich würde gerne nochmal eben bei den Einflussfaktoren bleiben, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass die Chancen, die tatsächlich in Management und Organisation liegen rund um, welchen Stundensatz kann ich tatsächlich organisieren auch? Auch wie kann ich therapeutische Effizienz organisieren? Da steckt ja ganz viel Möglichkeit drin, sodass ich als Praxis zunächst mal Rahmenbedingungen bieten kann, die dann auch es ermöglichen, die höheren Stundensatzregionen zu erreichen, die die größere Praxis ja auch braucht, damit Overhead und alles, was bereitgestellt wird, tatsächlich auch in sich finanziell geschlossen werden kann. Ne?
Also ein Punkt, der darauf einzahlt, ist, dass man zahnärztlichen Kollegen die Möglichkeit zur Weiterbildung einräumt. Natürlich müssen bestimmte operative Voraussetzungen geschaffen werden. Das sind sicherlich Punkte, die da mit einzahlen.
Wie macht ihr das mit den delegationsfähigen Leistungen? Es ist ja nur so, gibt es ja so dieses klassische Beispiel, das besprechen wir dann auch häufig mal einfach nur so eine Runde in unseren Leitungslehrgängen. Was ist der Unterschied, ob mir ein Azubi assistiert in ersten, sagen wir, Anwesenheitsmonaten oder ob ich wirklich auf zwei Zimmern mit zwei voll ausgebildeten Behandlungsassistenzen Vollgas geben kann? Wie wird das bei euch gehandhabt und wie ist da so deine Einschätzung auf die Stundensatzwirkung?
Das ist eine extrem großer Hebel, muss man ganz klar so sagen. Das macht einen signifikanten Unterschied, wie erfahren und wie fähig die Kolleginnen in der Assistenz sind. Das kann man sehr, sehr stark messen. Das kann man gut sichtbar machen. Wir machen das bei uns so, dass das nach Berufserfahrung geht, dass sich das aber auch an den bisher erzielten Umsätzen orientiert. Das bedeutet, wenn jetzt ein Kollege auf einem Zimmer unterwegs ist, dieses Zimmer so bespielt, dass es komplett ausgelastet ist, wir da also an eine Kapazitätsgrenze kommen, dann ist es aus unserer Sicht sinnvoll, ein zweites Zimmer und dann auch zumindest mal eine zweite, anteilig zweite Assistenz mit zur Verfügung zu stellen.
Also ihr stellt die Ressourcen, so habe ich das gerade verstanden, korrigiere mich, wenn es anders ist, quasi so schrittweise zur Verfügung, dass zunächst mal so eine basale Auslastung von einem Zimmer erreicht sein muss. Wobei ich mich gerade frage, man hat doch ohnehin immer diese Minuten, wo der Patient dann wechselt. Das heißt, da kann ich doch, habe ich doch immer einen gewissen Verlust dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist richtig. Also dieser Verlust, diese Übergangszeiten, die sind da. Und wenn das der limitierende Faktor wird, also wenn die Termine so gelegt sind, dass es tatsächlich nur noch darum geht, diese Übergangszeiten zu optimieren oder Parallelbehandlungen einbestellen zu können. Wenn also die fachliche Qualifikation so weit ist, dass man sagt, man kann jetzt neben der Füllung auch noch eine Beratung durchführen oder man kann neben der PrEP, weil halt die Assistenz gut ist und in der Zeit das Provi anfertigt, nochmal eine andere Behandlung machen, dann stellen wir zusätzliche Ressourcen zur Verfügung.
Und ist das dann sowas, was sich irgendwie automatisch ergibt bei euch? Oder ist das was, wo jetzt, ich frage mal ganz, ganz naiv, wo du jetzt ein paar Daten auswertest und dann sagst, so, hier ist das angezeigt, lass uns da mal Ressourcen aufbauen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist beides, aber es ist primär datengetrieben. Also es ist schon so, dass wir uns die Auswertungen anschauen und dann gucken, okay, wo sind wir da gerade, an welchem Punkt stehen wir, geben die Zahlen das her? Ja, tun sie. Passt das fachlich? Ja, passt. Dann wird sozusagen das nächste Zimmer freigeschaltet, wenn man so möchte.
Und wenn ich jetzt so Zahnärztin bei euch wäre, so die unter vollen Segeln laufen dürfte, wie viele Ressourcen hätte ich dann zur Verfügung?
Im Maximalfall stand jetzt 2 Zimmer, 2 Assistenzen.
Und dann die 2 Zimmer auch tatsächlich durchgängig über meine ganzen Behandlungsstunden.
Ja.
Und sag mal, die geringste Ausstattung ist dann?
1 Zimmer, 1 Assistenz.
Ob Azubi oder nicht Azubi, spielt da auch noch eine Rolle? Oder habt ihr überhaupt Azubis?
Wir haben auch Azubis mittlerweile. Wir versuchen das so zu handhaben. Das ist nicht immer ganz leicht aufgrund des Schichtplans, aber wir versuchen das grundsätzlich so zu handhaben, dass die Situation nicht auftritt, dass ein Kollege oder eine Kollegin mit einer ungelernten Assistenz alleine unterwegs ist, sondern dass es dann immer noch eine erfahrene Helferin zumindest im Hintergrund gibt, die einspringen kann und unterstützen kann.
Wie würdest du so ran, vielleicht tatsächlich mit Daten im Hintergrund, die du jetzt natürlich nicht zur Hand hast, aber oder auch aus dem Bauchgefühl, wie ist für dich der Unterschied in der Stundensatzwirkung? Also man hat dann wirklich eine Anfängerassistenz oder wirklich die Assistenz, die richtig ja mit viel Erfahrung alles Mögliche machen kann? Was das sein kann, können wir gleich nochmal aufsplitten.
Wenn das restliche Setting das gleiche ist, Anzahl der Zimmer ist gesetzt und es hängt nur an der Erfahrung der Assistenz, nur in Anführungsstrichen, dann kann das durchaus einen 3-stelligen Eurobetrag einen Unterschied ausmachen, auf die Stunde gerechnet.
Ist der Hammer, oder?
Ja.
Also das deckt sich tatsächlich auch mit dem, was wir jetzt aus unseren Datenreihen, wir machen ja auch noch einige Controllings und haben lange Datenreihen und auch Fragen tatsächlich auch in den Runden so rum. Das wird da auch gesagt, also wirklich 100 Euro auch schon mal mehr, 120, 150 und du hast ja dann valide Daten. Du kannst das quasi auch so für euch beantworten.
Ja, also wir werten das sehr, sehr genau aus. Knapp über 100 Euro, das ist der Bereich, den ich auch so bestätigen würde. Ja.
Ist ja krass, oder? Könntest du dir vorstellen, dass das so draußen bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass das noch gar nicht so auf dem Schirm ist, wie wirklich die Wirkung der Assistenz auf den Stundensatz ist, auf den Zahnärztlichen? Also, dass Zahnärzten manchmal auch erklärt werden darf oder sie noch richtig nicht so richtig den Blick dafür haben, was tatsächlich der Anteil der Behandlungsassistenz, was der Anteil der Rezeption, was der Anteil der glatten Prozesse und so weiter am Zustandekommen der eigenen Performance noch einen Anteil haben.
Leider kann ich mir das vorstellen, ja.
Ja.
Aber das ist ja auch eine Information, mit der man sich selten bewusst auseinandersetzt, weil man oft ja mit den Ressourcen, auch mit den personellen Ressourcen arbeitet, die man halt zur Verfügung hat. Und meistens, das ist grundsätzlich ja auch nicht verkehrt, sich selbst erstmal als limitierenden Faktor in der Behandlung sieht und nicht so sehr die Kollegin in der Assistenz.
Ja gut, das rückt sonst vielleicht den Blick auf eine unglückliche Weise, ne? Zu einem Zeitpunkt, der nicht so der optimale Zeitpunkt ist.
Absolut.
Ja, ja, interessant. Ja, People Business ist immer ist von vorne bis hinten spannend. Genau, da möchte ich noch mal eine Anschlussfrage stellen. Und zwar, wenn die Behandlungsassistenz ja diesen wirklich gewaltigen Einfluss hat auf den möglichen Honorarstundensatz auf dem zahnärztlichen Arbeitsplatz. Habt ihr sowas wie Qualifizierungsrunden, interne Lunch and Learns, interne Anpassungsqualifizierung für die Leute, die neu zu euch kommen? Wie ist das bei euch gehandhabt?
Ich würde da gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ganz kurz die Situation darstellen, in der wir sind, um da ein bisschen Kontext zu kreieren. Wir sind seit Mai 2024 mit der Denta One Klinik am Start. Es ist so, dass wir in diesem Zeitraum bis heute extrem gewachsen sind. Also wir sind von knapp über 20 Mitarbeitenden jetzt auf etwas über 70 Mitarbeitende gewachsen.
In dieser Zeit?
In dieser Zeit.
Also sind das jetzt 15 Monate eigentlich,
ne?
Ja.
Also wir haben uns verdreifacht, wenn man so möchte, etwas mehr als verdreifacht. Das ist schon herausfordernd auf ganz vielen Ebenen.
Ja.
Das bedeutet auch, dass ein Großteil der Belegschaft neu ist. Wir haben eine sehr klare Vorstellung vom Onboarding, werden da aber auch hier ganz offen gesprochen an einigen Stellen unseren eigenen Ansprüchen noch nicht ganz gerecht. Was wir haben oder was wir aufbauen, in großen Teilen haben wir das schon, in anderen Teilen bauen wir das noch auf, ist ein Onboarding mit Videos für einzelne Prozesse, mit einer Tonspur für einzelne Prozesse neben dem persönlichen Onboarding, das dann von der entsprechenden Teamleitung durchgeführt wird.
Und wenn jetzt so eine neue Kollegin kommt und Fädenlegen klappt nicht und Röntgen kann sie auch noch nicht so richtig und ja, über Bissflügel redet man mal gar nicht erst. Da gibt's aber wahrscheinlich schon irgendwie so ein Brush-Up-Programm oder wie läuft das?
Absolut, ja.
Okay, also.
Also das ist dann tatsächlich im 1:1, ne, dass dann jemand zur Seite steht und da wirklich zeigt, okay, wie machen wir das hier? Wie sind die Abläufe? Wo liegen die Instrumentarien? Was muss ich jetzt tun?
Okay, also diese basalen Dinge, die werden auf jeden Fall vermittelt. Was noch fehlt, was du meinst, ist jetzt wirklich dieses strukturierte Qualifizierungsprogramm, oder?
Oh, absolut,
okay. Ja, also findet da schon wahrscheinlich bei euch wenigstens auch so viel statt wie in den allermeisten anderen Praxen, obwohl viele haben ja auch inzwischen in Großpraxen ihre Qualifizierungsprogramme. Das ist so im Werden, das beobachten wir.
Das ist auch, wenn man einmal damit anfängt, sehr, sehr umfangreich. Also man entdeckt immer mehr, was man noch in dieses Onboarding oder generell Qualitätsmanagement, gelebtes Qualitätsmanagement, packen kann und auch packen sollte. Da geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Das ist aber auch richtig und wichtig so, dass da diese Zeit investiert wird.
Wo du jetzt eben eure Wachstumsstrategie angesprochen hast, Denta One wird ja schon auch viel wahrgenommen im Markt und das ist ja auch überhaupt eine breite Öffentlichkeitsarbeit. Habt ihr dann, so höre ich das raus, erstmal den Fokus gelegt wirklich auf zahnärztliches Wachstum, also wirklich, dass das zahnärztliche Team wächst oder wo war die Priorität?
Gestartet sind wir mit der Vorstellung, primär das zahnärztliche Wachstum in den Vordergrund zu stellen, haben dann aber auch entlang des Weges gemerkt, dass immer neue Engpässe aufgetreten sind. Und dann kommt man irgendwann in eine Situation, wo man engpasskonzentriert arbeitet. Ja, das bedeutet, wir haben immer geschaut, wo erreichen wir denn gerade beim Lösen einer Fragestellung den größten Effekt. Und das war dann nicht immer in der zahnärztlichen Behandlung. Sicherlich ist das das eigentliche Kerngeschäft und es ist auch wichtig, dass das läuft und dass der Fokus da liegt. Aber du hast es gerade schon angesprochen, in einer größeren Struktur braucht die zahnärztliche Arbeit einen gewissen Overhead, gewisse Abteilungen drumherum, damit es zu einem reibungslosen Ablauf überhaupt kommen kann.
Hochkomplex, das, was ihr da aufgebaut habt, ne? Von 20 jetzt im Grunde ja noch eine Struktur, die man sogar noch ohne Teamleitung handeln könnte und dann jetzt hin auf 70 Leute, das in dieser kurzen Zeit, ja.
Und da geht es dann auch eben nicht mehr ohne Teamleitung.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz zentraler, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, das ist bei euch auch im Werden oder wie ist da der Status?
Wir haben Teamleitung, allerdings haben wir jetzt auch in den letzten 15 Monaten damit angefangen, diese Teamleitung in ihre eigentliche Funktion als Teamleitung zu führen. Das bedeutet, auf dem Papier eine Teamleitung zu haben, ist nochmal was anderes, als im operativen Geschäft eine Teamleitung zu haben. Auch das ist zeitintensiv, auch das braucht Schulung, das braucht eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit bestimmten Kennziffern, zum Beispiel die Bewertung des Honorarstundensatzes, ja, über den wir gerade sprechen. Aber im Augenblick ist es so, dass wir Teamleitungen haben, die ihrer Funktion auch gerecht werden, mehr als gerecht werden. Und das ist auch nicht selbstverständlich, auch an der Stelle
auf gar
keinen
Fall.
Kann man mal Danke sagen an die Kolleginnen und Kollegen.
Genau. Genau, ja, das ist eine totale Herausforderung. Jetzt auch wir als Akademie, wir haben das Thema Teamleitung wirklich mehrfach von links auf rechts gedreht und haben jetzt tatsächlich zu unserem IHK-zertifizierten Lehrgang A noch einen Aufbaulehrgang dazu gepackt. Also der muss nicht zwingend sein, aber B, vor allem auch, was ergänzt jetzt als Bausteine, was darf die Praxis tatsächlich bereitstellen, damit die qualifizierten Teamleitungen auch in der Praxis in die Stärke kommen können. Und das sind ja auch wieder verschiedene Dinge. Ne? Also wir sind heute ja beim Honorarstundensatz, denn man weicht da gerne schnell ab, passiert mir auch gerade. Jedenfalls der Anteil auch der Teamleitungen an den erreichbaren Honorarstundensätzen, der ist schon auch da, sonst würdet ihr auch diese Daten nicht so teilen.
Absolut, ja.
Also ob die Assistenz jetzt den Zielstundensatz kennt oder nicht, das macht die Erreichung des Zielstundensatzes wahrscheinlicher.
Das ist definitiv so. Also neben dem Honorarstundensatz gibt es natürlich auch noch andere Sachen, andere Kennzahlen, die sinnvoll sind und wo wir auch der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, dass ein Großteil des Teams Einblick darin hat, aber der Honorarstundensatz, der ist bei uns ganz öffentlich einsehbar.
Ja, da würde ich gleich nochmal eben wirklich, wie ihr damit arbeitet und auch wer das alles erhebt und so, würde ich gleich gerne wissen. Vorher nochmal eben die Einflussfaktoren auf die Honorarstundensätze tatsächlich. Das Therapeutische, wenn wir jetzt mal auf die ärztliche Perspektive wechseln, habt ihr sowas wie festgelegte Behandlungsleitlinien? Habt ihr klare, was weiß ich, Neupatient 01 kommt, was findet da statt? Oder man ist Oralchirurg jetzt an der Seite von Stefan Helker, Dr. Guss, was darf man da machen und so? Wie stark ist das bei euch festgelegt und wie ordnest du das ein jetzt im Sinne von auch Honorarstundensätze?
Wir haben ein sehr klares 01-Neukonzept. Also was passiert, wenn ein Neupatient zum ersten Mal zu uns kommt? Wie viel Zeit ist dafür geblockt? Was passiert in dieser Behandlung alles? Das ist definiert. Das ist auch schriftlich niedergelegt, da weiß jeder Bescheid. Das ist in zahlreichen Besprechungen auch persönlich kommuniziert worden.
Kannst du jetzt mal eben, was ist der Zeitslot für Neupatient 01?
Bei uns sind es 40 Minuten.
40 Minuten. Allein daran, dass es nicht 30 Minuten sind und nicht 45, allein daran kann man schon erkennen, dass es bei euch eine Feinsteuerung gibt, reine Beobachtung.
Ja, wir haben uns halt überlegt, was wollen wir alles in dieser Behandlung anbieten.
Ja.
Und dann sind wir auf diese 40 Minuten gekommen, nachdem wir es alles aufaddiert studiert haben. Ja, und das ist jetzt der Time Slot. Hat sich in der Praxis auch gut bewährt.
Gut, dann so die Implantologie oder auch die anderen Bereiche, inwiefern sind die strukturiert? Inwiefern arbeitet ihr mit tatsächlichen Behandlungsleitlinien?
In der Implantologie ist ja das Schöne, dass es schon Leitlinien gibt. Ja. Von Fachgesellschaften, da ist der Spielraum relativ eng gesteckt. Das ist auch gut so. Was wir aber schon machen, ist, dass wir natürlich schauen, wer kann welche Leistungen erbringen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein Konzept verfolgen, wo bei uns jeder das machen kann, was er gerne machen möchte, unabhängig von der Qualifikation, sondern dass es klar aufgeteilt ist. Das wird aber bei den meisten Praxen der Fall sein. Wer implantiert einfache Fälle? Wer bekommt vielleicht die komplexeren Fälle? Wer implantiert unter Begleitung eines erfahrenen Kollegen? Das haben wir schon sehr, sehr strukturiert.
Und mal losgelöst von der Implantologie, es ist ja auch ganz viel Basiszahnerkunde notwendig, damit jetzt den vielen Patienten, damit man denen gerecht wird. Gibt es da Festlegungen, zum Beispiel Röntgenbild, was passiert damit, wie ist die Überleitung in Behandlungsvorschlag? Da ist ja eine große Varianz in der Erwachsenenzahnerkunde. Wie kann man sich das bei euch vorstellen, auch gerade unter der Perspektive jetzt Honorarstundensatz?
In dem Fall, in dem konkreten Fall, den du jetzt angesprochen hast, Röntgenbild, wie wird es ausgewertet, wie wird es besprochen, gibt es eine grobe Struktur? Ja, wir haben auch Grundsätze, nach denen Beratungen erfolgen. Auch das kann man offen teilen, wo wir halt sagen, dass wir nicht versuchen, dem Patienten etwas vorzuenthalten, sondern wir legen grundsätzlich alle Behandlungsoptionen auf den Tisch. Dazu zählen sehr aufwendige Versorgungen, dazu zählen aber auch klassische, einfache Versorgungen, sodass wir nach Möglichkeit jeden Patienten da abholen können, wo er steht.
Das heißt, es gibt Varianten dann auch für den Patienten und die sind dann am Ende schon ja wahrscheinlich auch so kalkuliert, dass unterschiedliche Stundensätze dabei rauskommen würden. Oder sind die, ja, zu einem Mindeststundensatz muss es ja führen, anders geht es ja gar nicht.
Genau, es ist eine Mischkalkulation am Ende des Tages. Ja. Das ist so in dem...
Ja, das ist ja überall so.
Genau,
das,
richtig,
Ja, prima. Wenn wir dann mal so einen Schritt weitergehen, das ist natürlich auch mal interessant. Es gibt ja viele Daten in der Zahnarztpraxis und wenn man so Auswertungssoftwares hat und so weiter, da kann man wunderbare Sachen klicken. Nur ein Datenfriedhof nutzt ja keinem. Deswegen interessiert mich jetzt, wie es bei euch läuft, also wie die Daten erhoben werden und ja, wie der Schritt dann weitergeht, das können wir dann im nächsten Step nochmal eben beleuchten. Die Daten erheben, also wirklich da was aus dem ganzen Big Data zu erzeugen, womit man was machen kann, insbesondere an einer Stundensatz natürlich auch, wie findet das statt?
Wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die den Namen darf ich hoffentlich nennen.
Das auf jeden Fall.
Ja. Sehr gut. Das ist Cinify, die aus unterschiedlichen Datenquellen Daten abgreift. Und wir haben mit denen jetzt ein Dashboard entwickelt, wo wir alle für uns wichtigen Kennziffern aus diesen unterschiedlichen Datenquellen visuell dargestellt haben und haben das wieder bezogen auf den Honorarstundensatz auch so gehandhabt, dass jeder Behandler nach den vorhin genannten Kriterien, Anzahl der Assistenzen, Anzahl der Zimmer, Berufserfahrung, Spezialisierung, dann einen individuellen Zielhonorarstundensatz hinterlegt hat. Und dann kann man sich da sehr, sehr schön anschauen, in welchem Bereich sind wir denn da.
Und ja gut, dass es Alternativen gibt zu Cinify, ist jetzt noch sehr innovativ. Es gibt Rose, es gibt Patient 21, ist gerade dabei, auch was aufzubauen, was man so hört. Und natürlich hat eigene Controlling-Systeme teilweise die PVS hinterlegt. Also wir werden jetzt hier nicht einen promoten. Ich erzähle das jetzt nur so, um das abzurunden an der Stelle. Genau. Jedenfalls ist ja die intelligente Aufgabe der ganzen Geschichte erstmal überhaupt dieses Kennzahlenset zu definieren. Das heißt, da warst du wahrscheinlich lange mit beschäftigt, zusammen mit Kollegen, dieses Dashboard tatsächlich zu definieren?
Da sind sicherlich auch Stunden im dreistelligen Bereich reingeflossen.
Ja,
absolut.
Ja, das kann man sich lebhaft vorstellen. Genau, zurück zum Honorarstundensatz. An jeder Stelle ist man hier verleitet, verführt, das Nachbarthema noch zu beleuchten. Aber dann ja, ist wichtig, jetzt hier in der roten Linie zu bleiben. So, Honorarstundensatz. So, du hast dann den Honorarstundensatz und du sagtest eben, pro zahnärztlichem Arbeitsplatz gibt es dann auch einen Planwert. Wird der zusammen mit dem betreffenden Zahnarzt entwickelt oder ist das was ihr jetzt seitens der Praxisleitung euch überlegt?
Das ist eine Mischung aus beidem. Also die Kolleginnen im zahnmedizinischen Bereich, die werden mit an Bord geholt und es wird auch offen darüber gesprochen, wo dieser Korridor liegt. Der ist auch jederzeit einsehbar für die Kollegen und Kolleginnen und es finden auf monatlicher Basis Gespräche statt mit in dem Fall der ärztlichen Leitung, die dann diese Werte auch nochmal durchgeht.
So, da wird's ja richtig spannend, weil das ist ja schon so, offen mit Daten umzugehen. Ihr seid ja schon sehr, sehr transparent, so wie ich das wahrgenommen habe. Gleichzeitig gelten bei euch ja auch Dinge, die überall gelten, dort, wo Menschen miteinander arbeiten. Wenn man mit starker Zahlentransparenz unterwegs ist, passiert was im Menschen, also die sich gläsern fühlen, die wissen, ich bin hier messbar. Das kann Widerstand, Ängste erzeugen, also dieses alles. Du sagst, ihr sprecht offen über Daten. Darf ich mir jetzt vorstellen, dass tatsächlich ich bin, Zahnärztin Müller bei euch und ich kenne dann auch die von Schmidt und Schulze und von, ist es komplett offen?
Bezogen auf den Honorarstundensatz nicht. Bezogen auf den Gesamtumsatz, auch das lässt sich ja per Software einsehen, ist das schon möglich. In den individuellen Gesprächen geht es aber tatsächlich darum, nicht so sehr zu schauen, wo stehen die Kollegen und Kolleginnen, sondern da geht es um die eigenen Werte. Deswegen sind an vielen Stellen dann die tatsächlichen Zahlen der Kollegen und Kolleginnen nicht ersichtlich für Frau Müller in dem Fall, für dich. Sondern da geht es dann nur um die individuellen.
Oh, okay, und wenn ich dann mein Gespräch habe, das habe ich dann mit dir oder mit jemand anders einmal, oder wie oft macht ihr die Gespräche?
Das ist einmal im Monat mit der ärztlichen Leitung, also in dem Fall nicht mit mir, sondern da haben wir zwei ärztliche Leiter, die diese Gespräche führen.
Die sind dann so geschult, dass sie die entsprechenden Gespräche mit den Kollegen führen können.
Genau, richtig. Die beiden ärztlichen Leiter wurden im Vorfeld natürlich an dieses Thema Führen mit Zahlen herangeführt, sodass das jetzt kein Learning by Doing sein soll. Ein Stück weit ist das natürlich immer so, aber wir versuchen das schon so gut vorzubereiten, wie wir das halt eben können.
Mhm. Wie ist das, wenn so Gespräche geführt werden? Du hast das ja sicherlich auch schon mal selber gemacht. Was ist da los auf dem Platz des angestellten Zahnarztes? Wie ist die Befindlichkeit?
Das hängt stark davon ab, dass wievielte Gespräch das ist.
Ja.
Beim ersten Gespräch ist es oft eine ängstliche Erwartungshaltung.
Mhm.
Also so wie du es gerade angesprochen hast. Ich werde jetzt hier messbar gemacht, ich werde so ein Stück weit auch gläsern und dann werde ich auch noch in Vergleich gesetzt zu den Kollegen und Kolleginnen. Und im schlimmsten Fall heißt es dann, warum ist denn der Honorarstundensatz bei Kollege XY besser als deiner? Jetzt rechtfertige dich mal. Wenn dann in den Gesprächen klar wird, dass es gar nicht darum geht, dass es nicht darum geht, jemanden niederzumachen oder irgendwo groß einzusortieren, sondern dass es darum geht, gemeinsam zu schauen, wie können wir denn besser werden? Was für Potenziale können wir denn freisetzen und wie können wir das? Was brauchst du denn, damit du das machen kannst, was du gerne machen möchtest und damit du dein Potenzial entfalten kannst? Und das schlägt sich dann wiederum auch im Honorarstundensatz nieder. Dann merkt man, dass diese ängstliche Erwartungshaltung eine Offenheit weicht. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Je länger oder je häufiger diese Gespräche stattgefunden haben, umso offener ist dann auch die Grundhaltung dafür.
Okay, also Dreh- und Angelpunkt ist im Grunde dann wirklich die potenzialorientierte Blickrichtung, ne? Dass es darum geht, so wir wollen hier miteinander, dass du in unserer Praxis in deine Stärke kommst und wir unterstützen dich dabei. So. Und das heißt, da geht es dann wahrscheinlich ja auch um genau die Themen, die wir eben alle bewegt haben. Rund um Einflussfaktoren. Also da wird dann sicherlich auch über die Geschichte hinter den Zahlen geredet, oder?
Absolut.
Mhm.
Das ist ja auch gut und richtig. Also es ist ja auch ein Austausch. Ne? Dieses Gespräch oder die Zahlen sind Basis für einen kollegialen Austausch, dass man auch schauen kann. Und das meine ich ganz ehrlich, so wie ich es gerade gesagt habe. Wo drückt denn der Schuh? Ne? Ja. Also wenn er irgendwo drückt, dann lass uns da gerne offen drüber reden. Dann gucken wir, ob wir es umstellen können.
Mhm.
Und dann können wir ja gucken beim nächsten Gespräch, ob das in irgendeiner Form sich dann auch in den Zahlen niederschlägt.
Wenn du jetzt mal so die letzten Gespräche Revue passieren lässt, gibt es da so Evergreens, also die zwei, drei Sachen, wo immer noch Möglichkeiten liegen?
Bei uns tatsächlich nichts. So, aus meiner Erfahrung. Das mag sein, dass es bei anderen Praxen anders ist und dass es bei uns auch noch diesem Wachstumsprozess geschuldet ist. Häufig sind es Ressourcen, die angesprochen werden. Das kann man vielleicht sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass in jedem Gespräch die Ressourcen an sich Thema sind. Vielfach ist es dann auch der Wunsch nach einer Weiterbildung, über den gesprochen wird, oder die Verlagerung eines Schwerpunktes. Das ist tatsächlich individuell immer ganz, ganz unterschiedlich.
Also was wir so im Laufe der vielen Jahre auch festgestellt haben, ist, dass auf jeden Fall dieser Kontakt, dieses Gefühl, wie schätze ich jetzt den Arbeitstag ein, wie ist der Behandlungstag gelaufen und wie kann ich dann ein Gefühl dafür entwickeln, wie eurostark der jetzt war. Also das, ohne da jetzt ausstrahlen zu wollen, dass hier irgendwer übervorteilt wird, das ist im Moment gar nicht der Punkt, sondern es geht ja darum, sich selber zu reflektieren im Sinne von wirklich auch effizienten Steuern. Das gelingt dann auch, oder? Also dass im Grunde dieser Weiterbildungseffekt bei angestellten Zahnärzten durchaus dann auch da ist, dass sie die eigene Performance schon auch besser einschätzen lernen, auch antizipativ teilweise.
Definitiv. Das ist, also es wäre ja auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Weil das ist ja ein Stück weit auch das, was man mit den Gesprächen erreichen möchte. Einfach ein Verständnis für die zugrunde liegenden Herausforderungen. Und wenn dieses Verständnis da ist, dann lassen sich diese Herausforderungen halt auch lösen.
Ja, also das finde ich schon auch super wichtig, denn Zeit ist einfach die wertvollste Ressource, die wir haben. Und da darf man dann auch nicht verschwenderisch mit umgehen. Ne? Und da so wirklich zu gucken, wo sind denn die Ansatzpunkte und so weiter, das ist ja, glaube ich, eine der wichtigsten und auch herausforderndsten Führungsaufgaben in der ärztlichen Leitung, oder?
Definitiv. Wir gehen da ja dann noch einen Schritt weiter. Also wir schauen uns den Honorarstundensatz an, wie er gerade ist. Sozusagen der realisierte Honorarstundensatz. Honorarstundensatz. Wir schauen uns aber auch an, wie denn der Honorarstundensatz sein könnte bei einer perfekten Auslastung.
Mhm. Genau, das ist dann noch was für die Fortgeschrittenen hier. Okay, so spannende Frage. So Richtung Schluss kommen wir allmählich. Ihr habt ja viele Daten, wo dann tatsächlich auch der Möglichkeitsraum liegt. Ich kann da auch noch einiges zu beitragen aus unserem Erfahrungshorizont. Ja, fangen wir doch mal so an. Alex, wo würdest du denn jetzt, kommt ein junger Kollege frisch von der Uni, was ist das so für ein Stundensatz, den du so im dritten, vierten Quartal ganz gerne erreichen würdest mit ihm? Was ist der Planstundensatz?
In dem Fall wäre es, wenn er ganz frisch von der Uni ist, schön, wenn wir irgendwo so bei 250, 300 Euro in dieser Region landen.
Und da kommt ihr schon auch hin, obwohl noch Ausbildungsauftrag, obwohl noch Zeit, in der man ja lernt und so weiter, das gelingt schon.
Das gelingt. Also wir hatten bislang zwei Kollegen, wo das der Fall war und das ist bei beiden gelungen.
Ach ja, habt ihr zwei, das heißt so eine ganz breite Erfahrung habt ihr da natürlich noch nicht.
Nein.
Du hast es ja eingangs gesagt, 15 Monate,
das
da hat man logischerweise auch noch nicht die 15 Fälle, sondern in diesem Fall zwei. Genau, also unser Erfahrungswert ist eher niedriger und logisch Fokus Ausbildung und klar dreistellig, so, obwohl es unterschiedlich. Also bis auf im zweiten Jahr dann 250 Euro, auch mal 300, das sieht man dann schon, genau, kann ich bestätigen. Kinderzahnheilkunde, wollen wir darüber mal kurz reden? Also erfahrener Spezialist jetzt für Kinderzahnheilkunde, wo normale ITN-Durchmischung, wo würdest du das so einordnen?
Auch da kann ich wieder sagen, wo wir in etwa liegen. Wir liegen bei einem oder mit einem funktionierenden ITN-Konzept in etwa bei 420, 430 Euro pro Stunde.
Ja, und dann für die ganze Abteilung. Ne? Man hat ja nicht immer nur ITN und man hat ja auch natürlich Kinderzahnärzte, die weniger ITN machen und so weiter. Aber genau, ja, das so bis 500, genau, je nachdem, wie organisiert ist und wie viel ITN am Ende auch da sind und was da so, genau, das kann ich so voll bestätigen. Und ohne ITN ist das schon auch deutlich niedriger.
Hm? Ja, also ohne ITN sieht man da auch Stundensätze um die 200 Euro.
Ach, 200 tatsächlich, ja. Das haben wir so 250, 280 auch so, die wir als Erfahrungswerte da sehen. Gut, dann machen wir nochmal als Beispiel erfahrener Zahnarzt, Zahnärztin, allgemeine Zahnheilkunde, normale ZE-Durchmischung, lange schon im Beruf und gutes Klientel. So. Also was ist da so das, was du sagen würdest?
Haben wir bei uns in etwa eine Range von 400 bis 550 Euro. So in dem Spektrum bewegt sich das.
Und tatsächlich, ja, das sieht man in anderen Praxen schon auch noch ein Stückchen niedriger. So 300, 320, dann welche Praxen, die überhaupt nicht auf die Daten gucken, auch nicht mit Daten steuern, auch 200, 220. Also das ist wirklich an der Stelle, glaube ich, ist der größte Effekt wirklich, wenn man die Daten mal transparent legt. Sind manche erschrocken, wo sie sich tatsächlich aufhalten, gefühlte Werte, tatsächliche Werte, weiche dann teilweise stark voneinander ab. Und diese Werte, die ich gerade genannt habe, in dem Moment, wo es dann transparent wird oder auch überhaupt mal ins Bewusstsein geht, da steigen die auch sehr schnell.
Ist auch so, dass jetzt natürlich, du hast nach erfahrenen Kollegen gefragt, ne? In einem guten Setting, wie sieht es da aus? Wir haben, auch das kann ich ja ganz offen sagen, einen Honorarstundensatz im Schnitt über alle Abteilungen, über alle Kollegen von ziemlich genau 400 Euro.
Ah ja. Ja, und dann darf man sich das mal klar machen, nur so für alle, die sich nicht so viel mit Daten beschäftigen. Die Skalierungswirkung, die ist riesig. Überlegen, dass ein Vollzeitzahnarzt ungefähr 1400, 1500 Behandlungsstunden im Jahr hat. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob da der Durchschnitt bei 400 liegt oder bei 350 oder bei 280. Was jetzt überhaupt nicht heißt, dass höher immer besser ist. Das ist mir jetzt auch abschließend nochmal wichtig, Alex. Da hatten wir auch im Vorgespräch drüber geredet. Der höchste Stundensatz ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist natürlich, genau, ich überlasse dir das mal.
Ja, das Ziel am Ende des Tages ist, die zahnärztliche Qualität und ein gutes Patientenerlebnis für den Patienten zu schaffen. Der Honorarstundensatz ist sicherlich eine wichtige Kennzahl, aber ist nicht gleichzusetzen mit einer guten und erfolgreichen Behandlung.
Und ja, die höchste Effizienz nützt nichts, wenn alle schreiend weglaufen. Ne?
Ja. Das kann man ab und zu sagen, ja.
Das kann auch auf keinen Fall Ziel sein, also nachhaltige Zahnheilkunde, zufriedene Patienten, gute Qualität. Wir sind ja jetzt hier auch der Podcast für gesundes Praxiswachstum. Also das, genau, ist jetzt auch mal die Voraussetzung für das, was wir hier in Daten aufgeschlüsselt haben. Ja, so ihr Lieben, das war's für heute. Also von mir auf jeden Fall der Appell, Daten transparent zu legen. Wenn es eine Zahl sein darf, dann der Honorarstundensatz. Alex nickt, genau. Wenn ihr euch nur eine angucken wollt, dann bitte. Diese und ansonsten gibt es natürlich noch viele spannende andere Kennziffern mehr. Dazu gibt es ja auch in anderen Podcast-Folgen von uns schon einige Anregungen. Ja, herzlichen Dank nochmal an dich, Alex, für deine tiefen Insights.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
Genau, danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.